Schön, dass Sie gekommen sind.
Gerne. Also ich freue mich auch sehr, dass wir
Dankeschön.
da sind. Vielen
Dankeschön.
Dank. Vielen Dank vor allem für die herzliche Art, uns zu begrüßen. Also uns, das war schon im Vorfeld so da. Also wir fühlen uns total wohl da.
Dankeschön.
Na wirklich, also das kommt von Herzen. Und ich merke, es ist von Haus aus eine gute Stimmung auch da. Und das ist ganz wichtig, weil die Mysteriendramen etwas sind, was man wirklich mit dem Herzen aufnehmen muss und auch mit einem gewissen Humor im Hintergrund. Steiner sagt das selber, gerade dann, wenn der Humor da ist, dann können die Sachen beginnen, esoterisch zu werden. Also es muss, nämlich interessant, Humor heißt auch ein bisschen vor allem über sich selbst lachen können und zu sehen auch manchmal die Differenz zwischen dem Ziel, das man erreichen will und dem Punkt, auf dem man noch steht. Und das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und die Mysteriendramen sind also ein Bild dieses Weges und zeigen immer wieder, also wie viele Hindernisse, wie viele Hürden man überwinden muss, die in einem selber einfach noch drinnen stecken. Und dem eben manchmal mit ein bisschen Humor auch zuzusehen, dass man halt noch viel zu tun hat, das ist ganz gut und ist sicher besser, als wenn man sich schon so in höchsten Sphären schwebend weint. Das ist dann mehr ein Wahn halt, dieses Weinen. Und davon sollte es befreien. Ich möchte Ihnen also ein bisschen den Inhalt und den Hintergrund der Sache nahebringen. Ich weiß nicht, wie weit Sie das erste Drama gesehen haben, vielleicht ein bisschen der Hintergrund entstanden, ist das Ganze aus Steiners jahrzehntelanger Beschäftigung mit Goethes Märchen. Goethes Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange, von dem er gefunden hat, da sind eigentlich tiefe geistige Impulse drinnen, da sind Imaginationen drinnen festgehalten, die im Grunde dasselbe sagen wie die ganze Anthroposophie, halt noch in nicht so scharf konturierten Bildern, in märchenhaft gestalteter Art von Goethe. Aber das gäbe die Möglichkeit, ein Mysteriendrama für die Gegenwart zu machen. Also er wollte zuerst eigentlich nichts anderes als Goethes Märchen, das ja ein Text zum Lesen zunächst ist, für die Bühne dramatisieren. Nicht, weil es war so, dass in den Jahren vor der Uraufführung der Mysteriendramen gab es bereits Mysteriendramenaufführungen. Steiner hat ja spätestens ab 1907 sehr stark darauf gedrängt, dass ein wirklich künstlerischer Impuls auch in die damals noch theosophische Bewegung, theosophische Gesellschaft hineinkommt. Damals hieß es ja noch nicht anthroposophische Gesellschaft. Und es war dort die Auseinandersetzung mit dem Geistigen noch auf einem sehr einseitig intellektuellen Weg beschritten worden. Und er meinte, man muss auch ein sehr stark künstlerisches Element hineinbringen, um wirklich den Menschen das auch übers Herz nahe zu bringen, nicht nur über den Kopf. Und es gab also Mysteriendramen, Rekonstruktionen eigentlich von griechischen Mysteriendramen, von Jure, die Steiner also auf die Bühne gebracht hat. Marie Steiner in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner hat das übersetzt. Also Marie Steiner hat die Rohübersetzung sozusagen gemacht und Steiner hat sie dann verfeinert. Und so gab es bereits also Aufführungen. Das Drama von Eleusis etwa, also in etwa das, was damals im alten Griechenland in Eleusis als Mysteriendrama innerhalb der Mysterien, nicht öffentlich noch, sondern für die Mysterienschüler dargeboten wurde und wo also dieser geistige Entwicklungsweg, so wie er für die damalige griechisch-lateinische Zeit gemäß war, geschildert wird, in Bildern geschildert wird und aus dem ja dann schließlich letztlich auch das Theater überhaupt herausgewachsen ist aus den Mysterien im Grunde. Allerdings zeigt sich da dann schon in der damaligen Zeit eben insofern ein gewisser Übergang, dass ein gewisser Drang dazu da ist, dass aus den geschlossenen Kreis herauszubringen, an ein größeres Publikum heranzutragen, die Dinge. Und nämlich aus den Dichtern selber entstand das, weil auf Mysterienverrat stand die Todesstrafe. Also das heißt, man durfte nicht einfach jetzt das Mysterium öffentlich aufführen, das wäre ganz frevelhaft gewesen. Aber die Dichter in der Zeit der erwachenden Verstandesseele damals waren so weit, dass sie gewisse Impulse, die auch in den Mysterien gelebt haben, selber empfunden haben und das auf die Bühne gestellt haben. Und Aeschylus etwa, der sicher der tiefste in einer gewissen Weise ist von den griechischen Dichtern, wurde sogar verdächtigt, also des Mysterienverrates und sollte angeklagt werden. Und nur er konnte nachweisen, dass er nie eingeweiht wurde in die Mysterien, sondern dass er das aus sich selbst geschöpft hat oder in sich selbst eben diese Eingebung erhalten konnte, die man früher nur in den Mysterientempeln bekommen konnte. Und das heißt, es ist ein Weg begonnen, das Ganze viel mehr auch in die Öffentlichkeit hineinzustellen im Grunde. Und letztlich auch, und das ist unser besonderes Anliegen, dass wir sagen, die Mysteriendramen sind eigentlich nicht etwas, was so nur für einen geschlossenen Zirkel ist. Man muss sich eine gewisse innere Vorbereitung haben und eine Offenheit haben, aber es ist etwas, was immer mehr in die Welt hineingestellt werden soll. Ich meine, man muss es halt danach so machen, dass es für die Menschen fassbar irgendwo wird, obwohl es ja natürlich eine sehr, sehr schwierige Thematik ist. Aber wenn Sie denken, ein Kernpunkt dieser Sache drinnen ist die Frage der wiederholten Erdenleben, wie die sich auswirken, wie das in das Schicksal hineinwirkt und alle die handelnden Personen da drinnen sind also durch ihre schicksalsmäßigen Verflechtungen sehr stark betroffen. Das sind Hindernisse auf ihren Wegen, aber dort nehmen sie auch ihre Impulse her und sie kommen oft aus ganz gegensätzlichen Richtungen heraus, waren vielleicht verfeindet sogar in früheren Inkarnationen und das zieht sich in späteres Schicksal hinein. Und ich denke, dass das aber gerade von unserer Gegenwart an auch immer bedeutender werden wird, überhaupt für das soziale Miteinander, ohne so ein gewisses Bewusstsein langsam zu entwickeln dafür, dass es so etwas gibt wie wiederholte Erdenleben und dass das eine Wirkung im Schicksal der Menschen hat, die man ganz konkret im täglichen Leben eigentlich spüren kann. Ohne dass man jetzt gleich schwärmt, in welcher Inkarnation war ich denn da und war ich vielleicht eben der große König oder so. Das ist uninteressant. Es geht eigentlich vielmehr darum, so ein gewisses Empfinden zu entwickeln, wenn ich einem anderen Menschen begegne. Mit manchen hat man eben eine schicksalsmäßige Beziehung, andere Begegnungen sind ganz neu. Da gab es noch kein Schicksal, noch keine Begegnung in der Vergangenheit. Und wenn dann manchmal mit manchen Menschen halt zusammenkracht und sagt, mit dem kann ich überhaupt nicht, woher kommt denn das? Welche Ursachen hat das? Also man muss dann nicht gleich zurückschauen können in die anderen Inkarnationen, aber sich doch sagen, aha, da ist vielleicht irgendwo, haben wir gegenseitig uns belastet schicksalsmäßig und da haben wir gemeinsam etwas aufzulösen. Also ich denke, unser soziales Leben ist ja immer komplexer auch geworden und wird ohne diese Fragen in Wahrheit nicht mehr zu lösen sein. Und es ist durchaus so, dass man heute auch außerhalb der Anthroposophie im Grunde eigentlich durchaus nicht Unverständnis dafür findet. Also man kann schon mit vielen Menschen zumindest darüber sprechen und man muss sie ja nicht jetzt überzeugen wollen, ich meine, das und zu irgendwas zwingen wollen. Das, aber sagen wir mal, da ist eine Idee, wie sie schon Lessing etwa formuliert hat, ob da nicht ein gewisser höherer Entwicklungsgedanke dahinter steht, dass sich der Mensch nicht nur in einem Leben entwickelt, sondern dass das über mehrere Inkarnationen geht und dass wir genug zu tun haben eigentlich, um auch mehrere Leben dazu zu brauchen, um mit unserer Entwicklung fertig zu werden. Und wenn man es richtig erzählt, ohne allzu mystisch halt gleich zu werden, dann kann man durchaus bei vielen Menschen Interesse erregen, dass sie sagen, aha, das ist einmal ein Gedanke, über den man nachdenken kann. Also man muss es nicht gleich ablehnen. Also das spielt eine sehr große Rolle drinnen und eben auch dieses jetzt mehr in die Öffentlichkeit gehen mit den Mysterien. Aber vielleicht zurück noch kurz zu Goethes Märchen, aus dem Steiner das geschöpft hat, dass er eben zunächst einmal dramatisieren wollte. Und nur in der Arbeit damit hat sich das in gewisser Weise selbstständig gemacht. Und es ist mit der Zeit eigentlich was ganz Eigenständiges daraus geworden, wo man aber noch merkt, die Wurzeln im Drama, weil insbesondere die handelnden Personen sind noch, merkt man noch deutlich die Abstammung sozusagen aus dem Märchen ab. Also da gibt es die schöne Lilie zum Beispiel im Märchen, das ist also die hochentwickelte, reine Seele eigentlich, oder relativ hochentwickelte, reine Seele, die dann im Drama als die Maria auftritt. Und da gibt es den Jüngling, der also nach der schönen Lilie strebt, das ist der Maler Johannes Thomasius im Drama dann. Und der zunächst aber unter dem eigentlich hohen geistigen, seelisch-geistigen Einfluss dieser Maria zunächst im Grunde wie erstarrt, dessen Kräfte eigentlich gerade versiegen oder zu versiegen scheinen. Was oft auch zu bemerken ist, wenn man also einen geistigen Entwicklungsweg geht, ja, wenn man einen geistigen Entwicklungsweg zum Beispiel auch im Künstlerischen geht, dann geht nämlich zunächst einmal das, was man so einfach als instinktive Naturanlage hat, einmal verloren. Und man muss es sich bewusst neu erwerben. Und das ist oft einmal eine kritische Phase, wo man das, was man so einfach instinktiv gehabt hat, ohne viel nachzudenken, aus der Begabung heraus irgendwo, wenn man jetzt beginnt, bewusst damit zu arbeiten, dann ist einmal eine Phase der Irritation da. Es ist eine ganz starke Umstellung. Weil man auch lernen muss, und das ist in unserer Zeit besonders wichtig, dass heute eben das Geistige ganz bewusst eigentlich durch das Ich hereinkommen muss. Während es früher viel mehr durch die Natur und durch unsere naturhaften Leibesglieder, wenn ich so will, sei es körperlicher Natur, ätherischer Natur, also die Lebenskräfte in uns und das seelisch-leibliche, also das Astralische in uns, aus dem kam früher der Einfluss des Geistigen viel stärker und das Ich war noch ganz wenig entwickelt. Aber heute muss sich das im Grunde umdrehen. Und durch das Ich muss das Geistige hereinkommen und von da ja eigentlich im Grunde bis in die Natur hinausfließen und die Natur in einer neuen Form beleben, weiterführen, weil die Schöpferkräfte in der Natur im Grunde zu versiegen beginnen. Wir sind im Grunde über die Mitte der natürlichen Entwicklung hinaus. Und das heißt, was durch den Menschen hereinkommt, hat auch eine Bedeutung für die ganze Natur. Also auch das spielt eine Rolle in diesen ganzen Mysteriendramen drinnen. Es steckt so unheimlich viel drinnen. Steiner sagt, ich bräuchte eigentlich zumindest lange, lange Zeit keine Vorträge mehr halten, weil die ganze Anthroposophie drinnen steckt. Und wenn man sie jetzt so durchliest und rein dem Inhalt nach, denkt man sich, über vieles kommt ja gar nicht vor. Wie ist denn das? Aber man wird hingeführt. Das ist interessant. Das Interessante ist nämlich das, was zwischen den Zeilen steht. Es ist so, wie soll ich sagen, es ist so eine Art wie ein Wegweiser, der einen wohin führt und dort beginnt man was zu entdecken. Und dann führt es dann wieder weiter und dann beginnt man selber etwas zu entdecken, was eigentlich offiziell gar nicht drinnen steht, aber wo es einen hinführt. Das heißt, die Dramen sind nicht einfach ein Text, den man liest und sagt, aha, jetzt weiß ich, um was es geht, sondern es ist etwas, was wirklich durchlebt werden muss. Und wir merken das in der Probenarbeit ganz stark, also wie dieser Text zu leben beginnt und etwas tut mit einem. An sich ist das im kleinen Maßstab bei jedem Werk da, das wirklich aus dem Geistigen herausgeschöpft ist, also natürlich auch bei Werken Goethes und Schillers und so weiter, aber da ist es in einem immensen Ausmaß vorhanden. Und das muss herauskommen und man sieht auch, also wie im Laufe der Arbeit, wie sich das immer wieder weiterentwickelt und verändert, wie es einfach ein lebendiger Prozess ist. Im ersten Drama gibt es ein Vorspiel, da gibt es zwei Damen, die eine ist, also könnte man sagen, Vertreterin der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, wenn man will, und sie hat eine Freundin, die mit diesen Sachen nicht viel zu tun haben will, jedenfalls nichts anfangen kann damit, und die sagt, ihr mit euren abstrakten Ideen, ihr kommt euch immer so gut und besserwisch vor, und damit kann man doch nichts anfangen, Die Freundin, also die Sophia, sagt ja dann, ja, aber unsere Ideen, du glaubst, das sind abstrakte Ideen, aber das sind sie nicht, das sind lebendige Kräfte, die in uns wirken, so wie die Kräfte in der Pflanze wirken, wenn sie wächst. Die lehren die Pflanze nicht, wie sie wachsen sollen, sondern sie tun es einfach, sie machen es. Und so sind das eigentlich auch lebendige Kräfte, mit denen man umgeht. Und diese Wirkung muss man spüren lernen, das muss sozusagen herauskommen. Also wenn man sie nur abstrakt fasst, so rein inhaltlich vom Verstand her, dann kommt das noch gar nicht heraus. Und darum sind sie, muss ich zumindest gestehen, ich habe sie oft lange, bevor wir daran gedacht haben, das zu machen, habe ich sie oftmals gelesen und habe immer, und ich bin ein wirklich erfahrener Steiner-Leser. Aber bei den Dramen habe ich immer gedacht, irgendwie, nach drei Bildern geht mir die Luft aus. jetzt muss ich noch fünfmal lesen und so richtig glücklich war ich lange Zeit nicht damit. Ich habe es einfach wirklich sehr, sehr schwierig gefunden. Aber wenn man versucht, diese Szenen dann wirklich zu verkörpern, zu spielen, dann wird es langsam mit der Zeit griffig. Also was sind für Personen da drin? Es ist also die Maria, es ist der Johannes, der Maler Johannes Thomasius, entspricht also der schönen Lilie bzw. dem Jüngling. Und dann gibt es im Märchen zwei Irrlichter, die geistern da immer herum und streuen gemünztes Gold um sich und sehr, sehr großzügig streuen sie das von sich. Gold hat immer was mit Weisheit zu tun, nur es ist halt da sehr gemünzt, sehr abgemessen, also sehr verstandesmäßig. Im Drama tauchen sie dann als zwei Gelehrte auf, die also zunächst nichts von dem Geisteswissenschaftlichen halten, weil sie sind eben normale Wissenschaftler, aber sie sind doch in den Kreis irgendwie gekommen und langsam werden sie dort weitergeführt. Aber zunächst einmal eben sehr skeptisch. Aber ein bisschen musikalische Untermalung macht nichts, gehört dazu. Ich muss ein bisschen der Ariman sie auch zeigen. Da sind wir jetzt schon bei den Widersachern. Na, das ist unsere Zeit, dass das passt. Damit müssen wir es auseinandersetzen, damit müssen wir raufen. Aber bleiben wir zuerst bei den beiden Irrlichtern, also die tauchen als zwei Wissenschaftler auf. Der eine ist Geisteswissenschaftler, aber jetzt nicht im anthroposophischen Sinn, sondern eben als Universitätsprofessor, Historiker, der sehr lebendige Vorträge über Geschichte hält, aber natürlich noch keinen Begriff davon hat, dass man irgendwie ins Geistige erlebend mit Erfahrung eindringen könnte. Also wenn, da kann man vielleicht spekulieren darüber, ja, er ist schon überzeugt, dass es eine geistige Welt gibt, aber der Mensch kann das natürlich nicht erfahren. Also wie sollte das zugehen? Und der andere, Dr. Strader, ist mehr Techniker, Naturwissenschaftler, der ist erst recht skeptisch natürlich. Also der Strader hat eh mehr mit dem Arimanischen zu tun, also das, was so die tötenden technischen Kräfte sind Andere, der Professor Capesius, dieser Historiker, der ist immer so ein bisschen mit den luziferischen Mächten mehr, also mit dem, was so ein bisschen über die Erde hebt, mit denen ein bisschen stärker verbunden. Und das sind eigentlich die vier Hauptpersonen einmal, deren geistiger Entwicklungsweg geschildert wird. Und was Steiner damit zeigen möchte, er möchte konkret zeigen, wie unterschiedlich eigentlich solche geistige Entwicklungswege sein können, je nachdem, welcher Mensch es ist, welches Schicksal er sich vielleicht eben aus vergangenen Erdenleben mitbringt, je nachdem muss der Weg ganz anders gegangen werden. Weil, was Steiner in seinen Vorträgen oder auch in seinen Schriften geschildert hat, etwa in Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, das ist einmal so eine Grundlinie, die im Prinzip für alle irgendwo gültig ist, aber sich dann doch sehr ändert, eben je nachdem, welcher Mensch es tut. Also man kann nicht sagen, alle Menschen müssen im Gleichschritt diesen Weg gehen, das wird nicht funktionieren. Es sind gewisse Gemeinsamkeiten da, aber auch große Unterschiede. Vor allem, was natürlich hier in den Dramen auch, in den Dramen, noch deutlich herauskommt, dass es teilweise sehr dramatisch auch ist. Also so ein geistiger Entwicklungsweg ist nicht so, ja, ich entwickle mich halt so gemütlich geistig weiter und steige immer höher und höher und irgendwann kriege ich Flügel. Und also so bequem ist es nicht, sondern es gibt auch harte, wirklich dramatische Rückschläge drinnen. Und eben schon das erste im ersten Drama für diesen Johannes Thomasius, dass er durch das Zusammensein mit Maria, von der er eigentlich starke geistige Impulse bekommt und die er eigentlich auch mit voller Seele trinkt, aber dadurch seine künstlerischen Kräfte versiegen zunächst. Weil alles das, was noch unbewusst naturhaft ist, eigentlich zuerst einmal verschwinden muss, um es dann bewusst aus dem Ich heraus einmal ergreifen zu können. Und im zweiten Drama wird sich das in gewisser Weise noch steigern, diese Dramatik, weil dann Maria erkennt, und zwar erkennt mit Hilfe ihres Lehrers, wenn man so will, des geistigen Lehrers, der eigentlich hinter allen diesen Personen irgendwo steht. Das ist dann der Benediktus, die Rolle des Benediktus, der als Geisteslehrer eben aller vier letztlich irgendwo auftritt. Aber insbesondere eben auch der unmittelbare Lehrer der Maria ist, also weil die seine fortgeschrittenste Schülerin ist, wenn man so will. Und Maria kommt, also im zweiten Bild kommt das heraus, im zweiten Bild des zweiten Dramas, also ich bin jetzt schon im zweiten drinnen, sie kommt also ganz verzweifelt eigentlich zu Benediktus hin und sagt, es tauchen in mir immer wieder Gedanken auf, die mir so absurd und unsinnig vorkommen, nämlich die sagen, ich muss mich von Johannes trennen. Wieso soll das sein? Wir sind doch geistig so eng miteinander verbunden und im ersten Drama hat sich herausgestellt, dass sie schon in einer früheren Inkarnation miteinander sehr stark verbunden waren und das sagt sie auch dazu, also welche Widersacher möchtest flüstern mir jetzt ein, ich muss mich von Johannes trennen. Und der Benediktus macht dann begreiflich, ja, es ist der Zeitpunkt da, dass eine gewisse Trennung da ist, weil Johannes endlich einmal lernen muss, auch geistig sozusagen auf eigenen Füßen zu stehen. Bis jetzt bringt er eigentlich die geistigen Impulse herein, die er von Maria bekommt. Nicht durch sein eigenes Ich eigentlich, sondern er holt sich das von der Maria, lässt sich das sozusagen von der Maria schenken und hat jetzt zwar mittlerweile, ist er so weit gekommen, dass er wieder künstlerisch schaffen kann, so weit ist er schon, aber noch nicht ganz aus seinem eigenen Ich heraus. Und da schleicht er immer so ein bisschen herum, weil die Dinge wirklich durch das eigene Ich ganz individuell hereinzuholen, das ist ja gar nicht so leicht. Weil das heißt, wirklich ganz was Neues, ganz was Eigenständiges zu machen. Da ist niemand da, der sagt, ja, das musst du so und so machen, oder das ist gut, oder das war schlecht. Weil die Maria sagt immer, ja, du das Bild, aber da könntest du vielleicht noch dort was machen, ansonsten ist schon sehr gut. Da ist noch eine Hilfe da, aber so plötzlich ganz vor dem Nichts eigentlich zu stehen. Und genau das ist der Punkt. Wenn man wirklich aus dem Ich heraus schöpft, etwas Neues aus der geistigen Welt holt, dann steht man zunächst vor dem Nichts. Man kann sich auf nichts stützen, was schon da ist. Und da verliert man sehr leicht den Halt. Auch im geistigen Sinne sehr leicht den Halt. Und davor hat der Johannes eigentlich eine ziemliche Panik. Und nicht ganz zu Unrecht. Muss man auch dazu sagen, weil wenn man jetzt so dann allein gelassen ist und es nicht gleich schafft, so aus dem Ich heraus stark zu sein, naja, dann kommen schon gewisse Widersachermächte, die einem ins Schwanken bringen. Und bei Thomasius sind es auch wieder insbesondere diese luziferischen, verführerischen Kräfte, die einem so in ein bisschen eine Scheingeistigkeit hineinführen und die einem für was Höheres halten lassen, als man vielleicht ist und geistige Bilder vorgaukeln, die vielleicht nicht ganz der Realität entsprechen oder die man vielleicht missdeutet zumindest, die meist sehr schön sind, aber nicht ganz in die richtige Richtung führen. Und dafür ist der Thomasius anfällig. Aber irgendwann muss er lernen, wie soll ich sagen, ohne Stützräder zu laufen oder zu fahren. Das heißt, er muss lernen, eine Zeit lang ohne Maria auszukommen. Und das wird Maria jetzt in diesem zweiten Bild klar mit der Zeit und ihr wird auch klar, dass ihre Beziehung zu Johannes, dass da auch ein Teil ist natürlich, dass sie es schon sehr genossen hat, auch dass ihre geistigen Impulse in seiner Seele wieder aufleben und sozusagen er genau das in seinen Bildern verkörpert, was sie geistig hereinholt und dass sie eigentlich so eine Art Selbstbespiegelung dadurch betreibt, indem sie sich in der Seele oder an der Seele des Johannes spiegelt. Und dass das eigentlich auch noch so ein bisschen was von Selbstgefälligkeit in Wahrheit hat, in einer sehr feinen Weise. Und Maria ist eindeutig also die höchst entwickelte Geistesschülerin da drinnen. Also die ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten und trotzdem sind solche Dinge im Hintergrund noch da. Also das heißt, ein geistiger Entwicklungsweg bedeutet, dass auch so feine, unterschwellige, wie soll ich es nennen, Charakterschwächen oder menschliche Schwächen einfach, verständliche menschliche Schwächen, wo eben die Widersacher so ein bisschen dran sind. Halt in der Selbstbespiegelung ist immer ein bisschen der Luzifer drin. Ah, wie toll habe ich das gemacht, ha, heute war ich wieder gut. Gerade Künstler neigen besonders dazu, nicht wahr? Also Profikünstler überhaupt, das ist, oh, ich bin der Größte, Schönste, Beste und so weiter. So ausgeprägt ist es bei ihr nicht. Es ist in den ganz unteren Schichten des Seelischen da, aber es ist eben da. Und das erkennt sie jetzt sehr deutlich und sieht, also sie muss Johannes zumindest in dieser Beziehung verlassen. Benediktus sagt ja deutlich auch, es ist von äußerer Freundschaftstrennung nicht die Rede. Also das heißt nicht, du darfst ihn jetzt nicht mehr sehen, aber du musst ihn seinen geistigen Weg jetzt eine Zeit lang alleine finden lassen. Dann, er muss sich auf sich selbst stellen. Also, das ist nämlich der große Schritt, auch möchte ich sagen, von den Mysterien jetzt noch der Zeit des alten Griechenlands, der eleusischen Mysterien, jetzt in die Gegenwart hinein, dass wirklich man auf das eigene Ich ganz stark gestellt wird und sich da bewähren muss. Man kann einen Ratgeber haben dabei und so weiter, das alles, aber den eigentlichen Schritt und den eigentlichen Weg, über den muss man selber entscheiden. Das kann niemand anderer für einen machen. In alten Zeiten war das anders. Je weiter man in der Vergangenheit zurückgeht, das wird man dann im vierten Drama, da haben wir noch ein bisschen Zeit dazu, wird man das sehen, da ist ein Rückblick dann in die ägyptische Zeit, wie diese handelnden Personen in der ägyptischen Zeit verkörpert waren. Und da war es dann tatsächlich so, dass der Einzuweihende von einem ganzen Kreis von Opferpriestern umgeben waren, die diese Einweihung geleitet haben, und das Ich war eigentlich komplett ausgeschaltet. Das heißt, man hat ganz noch durch die naturhaften Wesensglieder eigentlich das Geistige hereingeholt, weil das Ich noch überhaupt nicht reif dazu war in der damaligen Zeit. Wobei es im vierten Drama dann schon anklingt, da geht nämlich diese Einweihung schief. Da ist im Übrigen die Maria, ist dann gerade dieser Geistesschüler, der damals in einer männlichen Inkarnation, der eingeweiht wird, und diese Einweihung scheitert. Sie scheitert daran, weil einer der Opferpriester seine Aufgabe ganz bewusst nicht erfüllt. Und dadurch kommt heraus, dass also dieser Geistesschüler, die Maria in ihrer Inkarnation, auf ihr eigenes Ich zurückgeworfen wird. Weil dieser eine Opferpriester, der also das sozusagen kultische Wort, das notwendig wäre, nicht spricht, wird sie eben auf sich selbst zurückgeworfen, und dieser Opferpriester meint eben, es bricht aber eine neue Zeit an, es muss sich was ändern. Das heißt, es ist diesmal dann schon der Anbruch der griechischen Zeit. Und da fängt es langsam an mit dem Ich, ist aber auch noch lange nicht so weit wie jetzt in unserer heutigen Zeit. Also jetzt sind wir ganz auf uns selber gestellt und müssen den Weg auch selber verantworten. Und das ist eine große Verantwortung. Und man sieht eben dann beim Johannes Thomasius auch tatsächlich sehr, sehr bald die Folgen. Es gibt dann also das dritte Bild, ich werde dann aufs erste zurückkommen, nicht ganz chronologisch jetzt, aber das macht nichts. Im dritten Bild, Gespräch Maria und Johannes, sie eröffnet ihm eben, dass sie sich in gewisser Weise trennen muss von ihm, und das ist für ihn eigentlich niederschmetternd. Das ist absolut niederschmetternd. Er hat vorher noch einen großen Monolog, wo er also darüber sinniert auch, wie denn das sein darf, dass man Geistiges also verkörpern kann im Bilde, und wie das geht, und was er auch der Maria alles zu verdanken hat, und auch im Gespräch kommt es noch heraus, und sie sagt ihm dann eigentlich relativ nüchtern, ja, aber wäre es nicht besser, wenn das alles aus einer Seele kommt, nicht so aus zweien zusammengemischt, wäre das werkt dann nicht noch einheitsvoller, und damit lässt sie ihn im Grund irgendwie stehen allein. Und darüber ist er total verzweifelt. Darüber ist er total verzweifelt und total erschüttert, und das hat also dann ziemliche Folgen, dass er dann im fünften Bild, ein bisschen weiter, eine Begegnung mit seinem Doppelgänger hat. Der Doppelgänger, was ist der Doppelgänger? Ja, wir alle haben eigentlich so irgend sowas in uns. Wir haben nämlich alle so, naja, nicht ganz ausgegorene dunkle Kräfte in uns. Eben alles das, was wir schicksalsmäßig noch nicht in uns bewältigt haben. Vieles, was wir an Schuld von früheren Inkarnationen noch mit herumtragen, was normal tief im Unbewussten ruht. Wer ist sich schon bewusst, eigentlich war ja ein rechter Schurke in den vergangenen Inkarnationen. alle waren mal Schurken irgendwo. Nein, es steckt, und da steckt eine gewaltige Kraft dahinter, weil sie schlummert nur normal, Gott sei Dank normalerweise. Aber jetzt durch diese Erschütterung, Trennung von der Maria einerseits und andererseits aber doch schon gewisse Schritte auf dem geistigen Entwicklungsweg gegangen zu sein, führt jetzt dazu, dass er diese Kräfte vor sich sieht. Dass er sie also ins Seelenbild eigentlich erleben kann. Das ist nämlich genau das, was irgendwann einmal kommt. Ich meine, so kann man sich sagen, naja, da hast du mal irgendein Blödsinn gemacht, also so ganz gut bist du nicht, aber das ist noch harmlos. Aber wenn man so dann dem Doppelgänger gegenübersteht, ihn wirklich in der Imagination, im Seelenbild erlebt, dann ist das sehr, naja, sagen wir mal, ein niederschmetterndes Erlebnis im Grunde. Also wir haben es ja versucht, relativ niederschmetternd darzustellen. Da gibt es geteilte Meinungen, manche haben gesagt, das ist doch eine Imagination, die ist sehr ruhig da. Also bei uns steht es nicht ruhig da. Ich sage es Ihnen gleich, bei uns steht sie nicht ruhig da, es ist heftig. Es ist einfach, weil ich finde, wir wollen zeigen, dass damit auch wirklich eine sehr starke Seelenerschütterung verbunden ist, wo man nicht einfach vorbeigeht und sagt, ich hatte jetzt die Imagination des Doppelgängers, ich werde mich bessern. Ja. Man muss denken, dass diese Dinge wirklich also in eine Lebenskrise führen, dass das Krisen sind, durch die man hindurchgehen muss. Und dass das tiefe Auseinandersetzungen sind und dass da eben in unserer Tiefe eigentlich ein ziemliches Ungeheuer drinnen sitzt. Mit dem müssen wir halt fertig werden, irgendwo muss langsam das Ich lernen, fertig zu werden. Der Unterschied ist ja nur, dass wir jetzt einmal lernen, diesen Dingen ins Auge zu sehen. Da ist es ja sowieso immer. Es ist da und wirkt mit auch an unserem Schicksal und führt uns oft halt dorthin im Schicksal, wo wir uns unsere Prügel holen, die wir halt brauchen als kleine Gedenkanstöße. Also da kommt diese starke Begegnung mit dem Doppelgänger. Capesius. Capesius im ersten Bild ist mittlerweile auch schon so weit, dass er im Grunde ein Schüler des Benediktus geworden ist, obwohl er ja im ersten Drama noch ziemlich ablehnend gegenüber der Geisteswissenschaft war, aber er hat bereits an Johannes Thomasius, an dem Maler, erlebt, dass geistige Entwicklung offenbar eine Realität ist. Es gibt eine Schlüsselszene, das achte Bild im ersten Drama, da ist Johannes Thomasius bereits wieder, seine künstlerischen Kräfte sind wieder erwacht, also er ist über diesen Tiefpunkt hinweggekommen, eben auch durch die Hilfe des Benediktus, durch die Hilfe der Maria und so weiter, ist er dann darüber hinweggekommen. Und man sieht seinen Bildern an, dass er einfach tiefer zu blicken vermag. Zu blicken vermag wirklich in die Seele der Menschen, die er porträtiert zum Beispiel. Er macht nämlich ein Porträt des Capesius und Capesius selber ist einfach erstaunt darüber, weil er sagt, in dem Bild erkenne ich mich selbst, wie ich mich noch nie bisher erkannt habe. Dieser Thomasius hat mehr in mir gesehen, als ich selber von mir weiß. Und das ist eine Realität, das kann ich nicht leugnen. Er versteht zwar nicht, wie das zugeht, aber er sieht praktisch, das ist da. Und der andere Gelehrte, der Dr. Strader, der ist erst recht erschüttert. Weil der sagt, ja, Geisteswissenschaft, das ist ein Humbug. Er ist im ersten Drama noch irgendwo beeindruckt davon, da gibt es eine Seherin, die in dem Kreis dort auftritt, die also so eine gewisse mediale Fähigkeiten hat und die einen ganz glasigen Blick kriegt und vor allem eine sehr wichtige Eingebung, dann hat eine Christusvision, hat diese Schilder, die den Strader sehr beeindruckt und eben die ganze Art, wie das zugeht, also so ein bisschen spiritistisch halt sozusagen, das ist war ja im 19. Jahrhundert auch stark, die Naturwissenschaftler waren total vom Spiritismus, manche besessen fast. Da endlich können wir das Geistige studieren, da kann man es mit Augen sehen wenigstens. Also an das würde der Strader noch irgendwie glauben, aber so geistige Schulung und Unsinn. Aber er sieht dann auch das Bild seines Freundes Capesius und zuerst schaut er so locker, ja, das ist kurz gemalt, aber je mehr es anschaut, desto mehr erkennt er, wie tiefer in die Seele des Freundes blickt und erfasst nicht, wo ist das auf dieser Leinwand. Er möchte sozusagen, ich möchte die Leinwand durchstoßen. Die Farben können es nicht sein. Was ist es? Ist es hinter der Leinwand? Wo ist es? Ist es in Capesius? Aber wieso sehe es dann ich in ihm nicht? Das macht ihn so fertig, dass er dann eigentlich fast zusammenbricht und dann schnell davon rennt oder lasset mich allein. Und das wird sich dann auswirken. Also im zweiten Drama stellt sich dann heraus, dass also sein ganzes wissenschaftliches Streben eigentlich zurückgestellt hat, weil es ging ihm um tiefere Erkenntnis schon, halt mehr oder weniger naturwissenschaftlicher Richtung, aber so, dass er also erkennt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber das hat er mir jetzt aufgegeben. Weil dieses Erlebnis mit dem Bild, das ihm völlig unverständlich ist, das er eigentlich nicht fassen kann. Weil er sieht es, er erlebt es, es ist etwas da und er kann sich überhaupt nicht erklären, wie das zustande kommt. Und es sträubt sich alles in ihm dagegen, es zu akzeptieren und trotzdem ist es da irgendwo. Also sucht er sich zu betäuben und er ist jetzt, steht einer Fabrik vor, in der man Schrauben walzt. Doch sein technisches Können kann er dort ausspielen und es gibt den ganzen Tag genug zu tun, also ist er irgendwo betäubt und will eigentlich nichts weiter davon wissen, weil er das Gefühl hat, ich werde damit nicht fertig. Ich werde damit nicht fertig, zumindest nicht in diesem Erdenleben. Aber vielleicht in einem anderen. Und das erzählt er in einem Gespräch dem Capesius, so fast beiläufig. Das ist was sehr Interessantes. Nämlich er, der Strada, der im Grunde nicht an diese geistige Erkenntnis glaubt, glaubt an wiederholte Erdenleben. Und hat den Eindruck, in seinem Erdenleben, in seinem jetzigen, irgendwas ist da im Schicksal verkorkst, das ihm also von Anfang an immer in Wege führt, wo er eben einfach nicht durchkommt, wo er nicht weiterkommt. Und sagt also im Grunde, dieses Leben kann ich abhaken, schau mal, vielleicht ist es in der nächsten besser. Weil er sagt, ja, wenn ich den Entwicklungsgedanken, einfach den Entwicklungsgedanken hier in der physischen Welt im naturwissenschaftlichen Sinn ernst nehme und diesen Gedanken weiterführe, dann komme ich eigentlich logisch, naturwissenschaftlich dazu, dass es so etwas wie Reinkarnation geben muss. Im Menschenleben wirken Kräfte, Entwicklungskräfte, und die wirken aber schon von der Geburt an im Grunde und führen einen in eine gewisse Bahn, die ich zwar nicht bewusst mit dem Ich durchschauen kann, aber wo Kräfte drinnen wirken, ganz gesetzmäßig. Und das sagt er, das ist mir eigentlich als Naturwissenschaftler klar geworden. Das ist etwas, was Steiner ja in manchen Vorträgen schildert, dass eigentlich der Reinkarnationsgedanke so etwas ist wie eine Fortsetzung des Evolutionsgedankens halt bis ins geistige Gebiet hinein. Dass das die logische Folgerung fast ist. Wenn man einfach die äußeren Tatsachen beobachtet, dazu muss man nicht hellsichtig oder sonst irgendwas sein, sondern nur wenn man das Leben der Menschen beobachtet, dann sieht man, dass da gewisse Entwicklungsschritte drinnen sind und dass man in dieses Leben schon nicht als unbeschriebenes Blatt hineinkommt, sondern sozusagen schon eine gewisse Vorgeschichte mitkommt. Und dann kann ich sagen, das ist bloß ein Zufall zusammengewürfelt, aber das stimmt irgendwie nicht. Also ich muss es irgendwo zurückverfolgen. Und der Capesius, also seid ihr doch zu einer geistigen Einsicht gekommen. Also wenn ich da schon gleich drauf gekommen wäre, wäre ich froh gewesen. Also ich gratuliere dazu. Und der Strada sagt, nein, im Gegenteil, für mich ist diese Einsicht schrecklich. Weil ich sehe, dass ich eigentlich ein Getriebener von Kräften bin, von denen ich sehe, sie sind da, aber ich kann sie nicht bewusst im Detail durchschauen und habe keinen Einfluss darauf. Ich weiß nicht, wohin mich das Schicksal treibt. Ich sehe nur, es treibt mich in irgendeine Richtung. Wahrscheinlich, weil ich in einem anderen Erdenleben irgendwas falsch gemacht habe, aber ich weiß weder was, wie. Ich weiß deswegen nicht, wie ich mich jetzt anders verhalten soll. Also im Grunde ist das ein schrecklicher Gedanke. Es ist ein Verhängnis für mich. Also er leidet schwer darunter. Also man sieht, man kann da sehr, sehr verschiedene Positionen dazu beziehen. Naja, und der Capesius, eben im ersten Bild, ringt um diese geistige Erkenntnis jetzt, ist eben durch dieses Erlebnis auch mit dem Bild angeregt und was an Thomasius sieht, eben so weit, dass er sagt, ja, offenbar gibt es die Möglichkeit, die geistige Welt zu erkennen, es gibt die Möglichkeit, dass der Mensch seine Seelenkräfte so erweitern kann, so entwickeln kann, dass er ins Geistige durchkommt. Nur, er meint so, okay, nur ich selber, ich komme nicht weiter. Ich stehe immer wieder an einer Grenze an, wo ich nicht weiterkomme. Und er liest ein Buch des Benediktus und grübelt darüber in deinem Denken, Leben, Weltgedanken, in deinem Fühlen, Weben, Weltenkräfte, in deinen Taten, Wirken, Weltenwesen. Was ist damit gemeint? Er kann damit nichts anfangen. Was fragen Sie irgendwen auf der Straße draußen, wenn man ihm die Worte sagen würde, was fängt man damit an? Die meisten würden sagen, bitte hört mal mit dem Schwachsinn auf. Und wenn es wer ernsthaft sich bemüht, wird er wahrscheinlich nicht in deinem Denken, Leben, Weltgedanken. Wiedersehen. Nein, wird schon. Wiedersehen. Schönen Theaterabend. Wiedersehen. Aber es beschäftigt ihn doch so stark. Es sind Dinge, die er offensichtlich schon 10-mal, 100-mal gelesen hat und immer wieder und wieder. Also eigentlich langsam in eine Art Meditation im Grunde darüber hineingekommen ist. Und es ist dann tatsächlich so, dass Capesius jetzt eine wirkliche Imagination dieser Seelenkräfte erlebt. Das sind jetzt drei Figuren, die immer wieder auch in den Dramen auftauchen. Die drei Seelenschwestern könnte man sie nennen, Philia, Astrid und Luna, die also diese drei Seelenkräfte in irgendeiner Form darstellen. Es hat was zu tun mit den Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, von denen Steiner spricht, aber durchaus auch mit Denken, Fühlen, Wollen wirkt darin. Also diese Seelenkräfte, die wir in uns haben, die jetzt als Imagination, das heißt als seelisches Bild für ihn erscheinen. Das ist nämlich die Steigerung, wo sich das Denken hinentwickelt, wenn man es durch geistige Schulung verdichtet. Dann ist es eben nicht mehr bloß abstrakter Gedankenschatte, sprich irgend so ein abstraktes Wort, das wir im Kopf herumtragen, sondern es wird immer bildhafter, es wird immer dichter und vor allem, sie entwickeln ein Eigenleben, diese Gedanken. Normal haben wir eher das Bewusstsein, also ich denke, ich bilde mir meine Gedanken, gehe logisch von A nach B zu C und so weiter. Und jetzt kriegen die Gedanken aber ein Eigenleben. Und sie denken Dinge, von denen ich das Gefühl habe, die könnte ich selber gar nicht denken, weil das Wissen dazu wäre mir gar nicht zugänglich. Sie sagen Dinge, die mich eigentlich total überraschen und trotzdem erlebe ich es irgendwie in meiner Seele oder wo ist das eigentlich? Und damit hat Capesius also zunächst große Schwierigkeiten, weil sie jetzt denkt, also jetzt bin ich vollkommen übergeschnappt. Jetzt sehe ich schon irgendwelche Figuren um mich, die gar nicht da sind und höre womöglich noch Stimmen, die sprechen zu mir. Also wahrscheinlich ist es jetzt besser, wenn ich das Buch zuklappe und eine Ruhe gebe. Und also er kommt dadurch in eine sehr kritische Seelenstimmung hinein. Ja, bitte, man muss sich das ja vorstellen. Ich meine, ein Mensch, auch wenn er schon ein bisschen eine Ahnung hat davon, in welche Richtung der Weg geht, aber wenn solche Erlebnisse dann wirklich auftauchen und man plötzlich solche Visionen oder wie man es nennen will, hat, am Anfang kann man, aha, ja, na, jetzt bin ich in der Imagination und aha. Na, zuerst denkt man sich, spinne ich jetzt oder nicht? Ich meine, ist ja natürlich. Und viele Menschen, ich meine, es gibt mehr Menschen, als man glaubt, die gewisse Imaginationen haben, die hereinschneiden. Interessanterweise, gerade in Amerika ist das relativ häufig so eine natürliche Entwicklung, die aber dann nichts damit anfangen können. Sie haben irgendwelche Visionen, wie wenn sie ein Rauschmittel genommen hätten und hinter denen steckt schon irgendwas, aber sie wissen dann natürlich nicht, was damit anfangen sollen. Dann erinnern sie vielleicht zum Psychiater oder stillschweigend darüber und tragen das halt mit sich herum und wissen nichts anzufangen damit. Also Capesius ist sich jedenfalls absolut unsicher, was das ist und in dem Moment kommt auch der Benediktus dann herein, weil den Capesius schon früher gebeten hat, ihn zu besuchen und jetzt ist halt gerade der Moment, wo er kommt und er trifft ihn und er sagt, ja gut, dass er kommt, aber er trifft mich also in einer fürchterlichen Lage und ich bin ganz niedergeschmettert und so weiter Benediktus sagt, ja, das glaube ich schon, aber in meiner Sprache muss sich das Wort eigentlich ändern, ich finde euch im Glücke. Ist er natürlich sehr konsterniert, aber immerhin hat er doch einen gewissen Respekt auch einfach vor dem Benediktus, weil er sieht, dass der wirklich kompetent ist auf dem Gebiet und sagt, na gut, also wenn der das sagt, muss ich das irgendwie noch einmal näher überdenken, jedenfalls irgendwie. Jetzt schreibt er sie noch, sprechet nicht so. Ich bin froh, dass ich mir wenigstens sagen kann, das ist heute halt momentane geistige Schwäche, dass ich irgendwie eine Vision gehabt habe, aber sag mir doch nicht, dass das eine Realität sein könnte. Aber doch, Benediktus besteht darauf. Also, und Capesius meint dann doch, aber immerhin nötigt das Verhalten des ganzen Benediktus, also Vertrauen ihm ab. Und also er wird auf den Weg weitergehen. Und bezeichnend ist aber, jetzt ist sich natürlich Capesius noch gar nicht sicher, wirklich, was das war und wie das war und wie er damit fertig werden soll und wie er sich dazu stellen soll. Und wie es schon im ersten Drama immer wieder war, wenn er so irgendwie nicht weiter weiß, wenn er sich eigentlich seelisch irgendwie überfordert, kraftlos fühlt, mit den Dingen nicht fertig wird, dann geht er zu der Familie Balde, zu Felix und Felicia Balde, die sind auch Figuren, die eigentlich aus dem Märchen irgendwo entnommen sind. Also da gibt es auch den Alten mit der Lampe und seine Frau. Das sind beides Menschen, die noch eine sehr starke geistige Beziehung, namentlich zu den Naturkräften, auch haben. Und zwar noch eine vielleicht unbewusste, eben eine naturhafte, also eher noch vielleicht diese alten Kräfte, die wir aber auch genauso noch brauchen, nicht wahr? Weil wir müssen ja beides zusammenbringen. Wenn ich sage, jetzt man muss es bewusst durchs Ich hereinholen, das heißt nicht, dass der andere Weg schon vorbei ist, wo etwas durch die Natur hereinkommt. Das wäre ganz schrecklich, weil was durch unser Ich hereinkommt, ist noch marginal. Also wir müssen jetzt anfangen, aber wir brauchen diese andere Stütze ganz stark. Und diese Kräfte müssen einfach ergänzen auch diesen geistigen Entwicklungsweg. Das wird auch im ersten Drama schon ganz deutlich gesagt, dass man eigentlich auf dem geistigen Weg, diese ganzen Leute da, die in dem Tempel dann sind, sozusagen sagen, ja, wir können eigentlich da nicht weitergehen, bevor nicht unseren Tempel auch die betreten, die sozusagen noch diese naturhafte Geistigkeit hereinbringen. Das ist also eine Basis, die wir brauchen. Sonst haben wir eigentlich keine Grundlage für unseren weiteren Weg. Und Capesius geht also jetzt immer wieder hin da zu den Baldes und namentlich zur Felicia Balde, weil sie so schöne Märchen erzählen kann. Das heißt, sie weiß das Geistige in Bilder zu kleiden, die so zwischen Fantasie und Imagination irgendwo dazwischen stehen. Es ist noch nicht bewusstes Hellsehen, aber es ist ein Erleben, wo in die Fantasie hinein Bilder kommen, die geistgemäß sind. Und Felicia Balde erzählt jetzt dem Capesius gerade das richtige Märchen. Sie erzählt ein Märchen vom Quellwunder. Und das erzählt von einem Knaben, der also noch ein ganz kleiner Bub ist und immer draußen im Wald, also wohnt ziemlich in der Natur draußen mit seinen Eltern und geht immer wieder an eine Quelle. Und er erlebt dort drei Feen, drei Seelenfiguren, drei Frauen jedenfalls an dieser Quelle, die miteinander im Gespräch sind. Er kann aber zunächst nicht hören, was sie sagen. Er sieht nur, dass die irgendwas miteinander tun. Das sind nämlich im Grunde die Bilder auch für diese drei Seelenkräfte, die Capesius im ersten Bild schon in der Imagination eigentlich gesehen hat. Und das Märchen stößt jetzt genau dieselbe Sache an. Im Märchen kommt es dann weiter, dass dieser Knabe dann eines Tages erlebt, wie ein wilder Drache ihn umschleicht und das zerstört eigentlich letztlich die Imagination. Er sieht es dann noch dreimal und dann ist es weg. Und er zieht dann auch in die große Stadt, also hinein, und offensichtlich diese Jugenderlebnisse gehen zunächst alle unter, und nach dreimal 360 Wochen. So genau ist es beschrieben drinnen, also nach etwa 21 Jahren, wenn man es nachrechnet, erlebt er wieder diese Imagination, und jetzt hört er auch die Seelenfrauen sprechen und diese Figuren, und diese Frauen sprechen zueinander und was sie ihm an Kräften erreichen, und er erlebt dann auch, also, dass dieser Drache ihm jetzt nichts mehr anhaben kann. Also, das heißt, er beginnt jetzt bewusst diese Seelenkräfte zu erleben, zu ergreifen. Vorher war es noch so ein jugendlich traumhaftes Bild, aber jetzt beginnt er bewusst damit umzugehen. Und das löst beim Capesius, er geht also dann tief beglückt weg von der Frau Balde, und das löst bei ihm jetzt eine ganz starke Imagination aus, die ihn zurückführt in eine frühere Inkarnation. Und vorher, bevor das so weit ist, erlebt er aber noch mit die Begegnung des Johannes mit dem Doppelgänger. Und da das ja keine äußere Begegnung ist, man darf sich ja nicht vorstellen, der Doppelgänger ist jetzt ein physischer Mensch, der neben mir läuft, sondern das ist ja auch etwas, was man seelisch eigentlich erlebt, in der Imagination, in einem seelischen Bild, aber so real, so greifbar heute, halt, als wäre es fast ein physischer Mensch. So intensiv, ja eigentlich noch intensiver sogar. Wirkliche Imaginationen können so stark sein, dass es schwach vorkommt. So krafterfüllt können diese Dinge sein, so unverrückbar auch. Und nicht so, ich kann das willkürlich irgendwie anders Ding sein. Sie machen sich total geltend in ihrer Eigenart. Und das erlebt also Capesius zunächst einmal mit, also das, was in dem Thomasius vorgeht, was der erlebt. Und in der Folge erlebt er, ja, woher kommt denn das alles? Und er fühlt sich versetzt in eine frühere Zeit, in eine Ritterburg hinein, wo er sich Capesius sich selber findet als Mitglied eines Ritterordens, eines geistigen Ritterordens. Und er erkennt auch, aha, da ist der Thomasius, der heißt damals Thomas in der Inkarnation, also er erkennt auch die Leute aus seiner Umgebung irgendwo wieder. Und dieses Bild taucht gewaltig auf, und Capesius schildert es zunächst einmal kurz nur, und dann ist die Pause. Also wir machen spannend, dann ist einmal die Pause. Wir sind also jetzt am Ende des fünften Bildes. Und jetzt vom sechstes, siebtes, achtes und neuntes, ja, neuntes glaube ich auch noch, ja, spielen jetzt in dieser früheren Inkarnation, führen also zurück in die Zeit des Hochmittelalters, so an der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit etwa. Also man muss so denken, 14. Jahrhundert ungefähr, Zeit der Tempelritter, Zeit des Untergangs der Tempelritter, dieser geistige Ritterorden, das sind nämlich Templer oder Tempelritter, jedenfalls so in diese Richtung hinein. Und Capesius ist eben einer dieser sogenannten Präzeptoren dort, also der ein höheres Amt bereits hat, nicht ganz an der Spitze steht, aber doch ein höheres Amt hat, und der Verantwortliche ist vor allem als Leiter der Bergwerksarbeiten. Und Thomasius, Thomas in der damaligen Inkarnation, ist Bergwerksmeister, also das heißt, er praktisch verortet, das Bergwerk leitet, das Grundstück wurde um einen Spottpreis der Kirche abgekauft. Es war totales Ödland, und dort gibt es aber reiche Bodenschätze, und die Tempelritter sind halt praktische Leute, die einerseits zwar spirituelle Übungen machen, geistig also sehr intensiv arbeiten, aber auf der anderen Seite auch sehr praktisch im äußeren Leben tätig sind, und was im Mittelalter halt noch nicht so verbreitet war. Die sind also sehr praktisch tätig. Und stehen damit aber dann natürlich auf der anderen Seite wieder im totalen Konflikt mit der Kirche, weil die Kirche natürlich kommt jetzt darauf, dass eigentlich das Grundstück wieder haben wollen und das war unrechtmäßig, der Verkauf und so weiter. Also wir wollen das zurückhaben und überhaupt, was ihr für Teufelsgeschichten da macht, also ist ganz schrecklich. Also es gibt diese starke Polarität einer geistigen Strömung der Tempelritter. Und die andere Strömung ist die kirchliche, die katholisch-kirchliche Strömung, die aber auch also ganz ernsthafte Motive hat und vertreten wird hier durch einen Mönch, der, könnte man sagen, ganz stark geschult ist, also an dem scholastischen Geistesgut. Das heißt, was hat man in der Scholastik, also im Hochmittelalter versucht? Man hat versucht, wirklich die Quellen des Geistigen, des christlich-geistigen, mit dem Verstand zu erfassen, soweit das geht. Das heißt, den Verstand eigentlich hinaufzuheben auf eine Ebene, wo er fähig wird, das Geistige zu begreifen und sogar gewisse Grundwahrheiten wirklich aus dem Verstand heraus zu entwickeln und aber sich gleichzeitig reif zu machen, höhere Wahrheiten durch Offenbarung, wie sie eben in den Heiligen Schriften gegeben ist, zum Beispiel, in Empfang nehmen zu können. Diese Errichtung steht aber ganz feindlich eigentlich gegenüber dem, was die Tempelritter vertreten. Also die einerseits also dieses sehr praktisch willensmäßige haben im Tun, die von ihrer mystischen Empfindung, naja, eigentlich eine sehr starke Gefühlsmystik auch drinnen haben. Teilweise gar nicht durch eine geregelte Schulung noch, sondern indem sie sehr viel die Bibel auch studiert haben und nacherlebt haben, namentlich also das Johannesevangelium, in dem ja sehr viel Tiefes drinnen liegt und diese Bilder sich also vergegenwärtigt haben und aus dem viele also wirklich auch zu eigenständigen geistigen Einsichten gekommen sind. Aber das sind zwei Wege, die zu dieser Zeit noch völlig unvereinbar sind. Also da ist einerseits das Geistige, das aus dem Denken heraus sich entwickeln will, und ein anderes, das so mit dem Gefühls-Willensmäßigen zu tun hat. Und die beiden finden aber noch nicht zusammen, sondern sie stehen wie Gegensätze nebeneinander. Und beiden fehlt aber in Wahrheit irgendetwas. Und es stellt sich heraus, also es gibt da einen Mönch, der also Vorsteher des Klosters auch dort ist und dessen gelehrigster Schüler Thomas der Bergwerksmeister interessanterweise ist und der aber andererseits für die Tempelritter arbeitet und schon eigentlich nicht mehr erwarten kann, von dort wegzukommen, weil er ja durch den Mönch jetzt gelernt hat, also, dass das alles falsch ist, was die dort machen, und er ist wirklich also bis ins Tiefste überzeugt von dem, was er durch den Mönch bekommt. Dieser Mönch ist die Maria in der früheren Inkarnation. Also, das heißt, schon damals gibt es eine Beziehung zwischen Johannes und Maria, damals eben beide in einer männlichen Inkarnation. Und die sehr stark damals schon, also als Mönch, eben prägt den Geistesweg des Johannes. Und zwar so stark prägt, dass er also eben in diesen Gegensatz zu dem Templerorden kommt. Und das hat noch eine ganz besondere Tragik, weil sich mit der Zeit herausstellt, dieser Präzeptor, der sein Arbeitsleiter eigentlich ist, der für den Bergbau zuständig ist, das ist sein eigener Vater, der vor vielen, vielen Jahren die Familie schmählich verlassen hat. Die Mutter ist dann aus Gram gestorben, die Schwester ist irgendwo in die Welt hinein verstreut worden, also Thomas hat den Kontakt verloren, und jetzt stellt sich heraus, dass das sein Vater ist. Und er könnte ihm alles vergeben, mit Mühe zwar, aber doch, er könnte ihm vergeben, sogar dass er von zu Hause fortgegangen ist, dass er die Familie im Stich gelassen hat, aber dass er sich einer so feindlichen Geistesströmung verschrieben hat, das kann er ihm nicht verzeihen. Und er sagt eigentlich, in dem Moment, wo ich meinen Vater, nachdem ich Jahre, Jahre gesucht habe, endlich wiedergefunden habe, am selben Tag habe ich ihn endgültig verloren. Denn hier steht, so sagt er, Gedanke gegen Gedanke. Und nein, da kann ich nicht mit, da gibt es keine Brücke. Und zur damaligen Zeit gibt es diese Brücke eben auch nicht. Also es sind zwei starke Geistesströmungen da, die beide etwas für sich haben, die beide einen Fortschritt in der geistigen Entwicklung bedeuten und die doch zum damaligen Zeitpunkt nicht zusammenfinden können. Und mitspielt dann auch eine Rolle, dass Thomasius möchte ein Mädchen heiraten. Dieses Mädchen, die Zilli, ist die Adoptivtochter der Familie Kühne, wie sie damals heißt. Die Familie Kühne, das sind die, die dann später als Familie Balde wieder auftauchen. Und diese Zilli, ja, von der, die er eigentlich heiraten möchte, von dem stellt sich dann sehr bald heraus, das ist eigentlich seine verschollene Schwester. Also, das heißt, aus der Heirat wird nichts, aber das trifft beide eh gar nicht so stark. Sie haben sich halt sozusagen zuerst geirrt und finden dann halt als Bruder und Schwester zusammen. Also, das passt eh, das wäre alles noch kein Problem, aber dass der Vater eben dieser fremden Geistesströmung angehört, das kann man ihm nicht verzeihen. Und man hört zu der Zeit auch schon, also dass ringsherum schon die Bundesburgen, aber dieser Tempel erwittert, dass die schon gestürmt werden und dass offensichtlich also dem Tempelorden ohnehin der Untergang droht. Also das ist so die Zeit, Sie wissen vielleicht die Geschichte Philipp der Schöne und so, hat also den Tempelorden dann letztlich zum Untergang gebracht. Der Papst hat sich zumindest nicht gewehrt, besonders dagegen. Und mit immensem Raffinement ist das gemacht worden und durch Folter und so wurden also falsche Geständnisse erzwungen oder auch gewisse Imaginationen hervorgerufen in den Gefolterten, wo Widersacherimpulse herauskommen, also die Widersacher, Luzifer und Ahriman, also das heißt das Verführerische einerseits und das Satanische. Tötende auf der anderen Seite, die spielen immer wieder eine große Rolle, überhaupt auch in den Dramen, weil das sind eben die beiden Kräfte, mit denen wir als Ich insbesondere auch fertig werden müssen. Wir brauchen sie beide, also sie sind nicht nur böse und Feinde, sondern sie haben natürlich auch ihr Nützliches, also den Ahriman brauchen wir für die Technik und die hat schon etwas zum Fortschritt der Menschheit auch beigetragen, wie man auch bei dem Tempelorden sieht, der sich mit dem beschäftigt, also Bergbau und das, die Erde zerwühlen und da Metalle herausholen, ist eigentlich was total Arimanisches, da hineinzugehen und die Technik, die dazu notwendig ist. Und doch bedeutet sie aber auch einen Fortschritt, weil sonst sitzen wir immer noch in der Höhle irgendwo und das wäre für unseren geistigen Fortschritt wahrscheinlich auch nicht gut gewesen. Nicht, weil auch diese Auseinandersetzung mit der Technik im Umarbeiten der Erde, müssen wir geistige Kräfte rege machen, die wir halt sonst nicht rege machen würden, wenn wir nur in der Höhle sitzen und pflücken, was vom Baum kommt. Oder ja, ich meine, ist die eine Seite. Na, und der Luzifer in der Kunst, im schönen Schein, im Glanz, ist was Wunderbares. Wir hätten keine Kunst ohne den Luzifer. Also wir haben ihnen beiden vieles zu verdanken und in gewisser Weise ist es sogar, ja kann man sagen, im großen Weltgetriebe eine Opfertat der beiden, dass sie als Widersacher jetzt wirken, um den Menschen die Chance zu geben, selber da das Gleichgewicht zu finden. Weil dadurch können wir Freiheit entwickeln. Das heißt, wirklich aus unserem eigenen Ich heraus etwas tun, was nicht durch die göttliche Welt vorherbestimmt ist. Weil wir sonst im höheren Sinn Marionetten wären irgendwo. Zwar wunderbar brav und wunderbar harmonisch eingefügt in das Weltgeschehen, aber keine eigenen, wirklich freien, individuellen Wesen. Und im Grunde, wenn man also so verfolgt, wie der Steiner in seinen Vorträgen die ganze Entwicklung schildert, ist das eigentlich das Große, was mit dem Menschen im Grunde neu in die Welt gekommen ist, dass es diese ganze große geistige Welt einmal riskiert, ein Wesen in die Welt zu stellen, das so frei ist, dass es sich selbst gegen die Götter stellen kann. Und nicht mehr nur Marionette ist, sondern das selber ja, im ganz Winzigen gleich geworden ist den Göttern. Also wirklich frei schaffen zu können, mini, winzig, klein noch. Und Widersacher und Störwind ist alles riesengroß noch. Also wir sind so ein Punkt dann und da sind zwei so große Giganten neben uns, Luzifer und Ahriman. Aber wir können es irgendwo im Gleichgewicht austarieren. Ausspielen von mir also auch gegeneinander in einer gewissen Weise. Was aber nicht so leicht ist. Weil im Gleichgewicht, also gut, ich gehe ganz in den luziferischen Schein und ganz ins Tötende hinein. Jetzt habe ich einen Ausgleich. Weil schon eins gleich zu anderen, ja, naja, so einfach ist es nicht. Also man muss es schon auf der richtigen Weise Schritt für Schritt austarieren. In jeder einzelnen Kleinigkeit des Lebens eigentlich. Und man sieht, der eine Mensch ist mehr anfällig gegenüber den arimanischen Dingen, der andere halt mehr gegenüber den luziferischen. Das sieht man also auch in dem Drama sehr schön. Und man sieht eines, um jetzt zurückzukommen auf den Mönch, auf diese scholastische Denkweise, eigentlich ja die Grundlage unseres modernen Intellekts auch, unser ganzes naturwissenschaftliches Denken, die strenge Logik kommt eigentlich von dort in Wahrheit. Also da ist erst so richtig die Logik, die mit Aristoteles begonnen hat, so richtig ausgereift, muss man sich denken. Und was wir heute davon haben, ist die Frucht davon und im Grunde aber eigentlich schon fast der verfaulende Frucht ein bisschen. Na, wenn man so scholastische Schriften liest, da kann man lernen nämlich, was Logik ist. Da ist vieles, was wir heute so denken, auch wissenschaftlich denken, wenn man es nicht gerade in der Mathematik, da geht es, wenn man es mathematisch rechnen kann, ist es präzise. Aber alles, was abseits davon ist, ist lang nicht so präzise durchdacht und so verästelt gedacht, wie es in der Scholastik ist. Also das ist unheimlich schwer nachzuvollziehen natürlich und unheimlich mühsam für uns heute. Ist auch unheimlich trocken in einer gewissen Weise, wenn man nicht die Geistigkeit dahinter zu erleben vermag. Und weil für uns sind das heute trockene Begriffe, für die Scholastiker damals waren mit jedem dieser Worte, mit jedem dieser Begriffe Erlebnisse verbunden, noch innere Erlebnisse. Es ist eben eine Phase, wo die Zeit noch nicht lange vorbei ist, wo einzelne Menschen zumindest noch so in der Imagination etwas erleben konnten. Und kurz danach kommt dann die Scholastik, so als eigentlich aus der Erinnerung heraus sozusagen noch, da war doch irgendwas noch. Und wir sehen es zwar nicht mehr jetzt, aber wir wissen, es gab das und wir sind überzeugt davon. Aber wir versuchen es jetzt in trockene Begriffe auch zu fassen, während es nichts anderes übrig bleibt, weil das sozusagen Hellsehen ist weg. Und Steiner spricht, dass um die Zeit so um 1250 herum es eine Zeit gab, wo selbst hochentwickelte, geistig hochentwickelte Menschen keinen Einblick mehr hatten, diese Imaginationen nicht mehr haben konnten. Aber das war notwendig, damit endlich dann der Verstand so weit ist, ja jetzt du selber, du siehst zwar nichts mehr, du bist eigentlich ein Blinder, aber er erinnert dich, wie war das, und setzt das Puzzlespiel zusammen. Selber, du selber, nicht lass dich sozusagen durch Imaginationen da von irgendwem belehren, sondern suche einmal selber. Und das ist aber auch das Gebiet Arimans natürlich, dieser Intellekt. Man kommt also da in das Gebiet Arimans ganz, ganz deutlich hinein, aber es ist darin zugleich auch die Waffe gegen Ahriman geschmiedet. Das sagt die Maria dann im 11. Bild ganz deutlich, da gibt es so eine Begegnung, wo also die Imagination Arimans auftaucht und Ahriman eben in diesem inneren Erleben ihr also schildert, ja, also du kannst dich auch erinnern an diese frühe Inkarnation, na schau, aber bildest du das nicht alles ein? Schau da, aus Männern sind wieder Männer geworden und die Eigenschaften sind so ähnlich, das hast du doch alles zusammen fantasiert. Und tatsächlich in der Regel ist es ja auch so, dass in einer nächsten Inkarnation die Eigenschaften meistens ganz anders sind und eher das Geschlecht sich ändert und so weiter und ganz andere Lebensumstände auch sind. Es ist nur eben hier in diesem Rückblick eine gewisse Ausnahmesituation, weil das gerade eine Umbruchszeit schildert, eine sehr starke Umbruchszeit, wo es vom Mittelalter in die Neuzeit geht, wo dieser Umbruch ist in der Scholastik. Das ist sozusagen die reife Frucht der Logik, in der aber die geistige Hellsichtigkeit sozusagen noch drinnen verpackt ist und der Aufbruch aber in ein intellektuelles, naturwissenschaftliches Zeitalter. An dieser Schwelle stehen wir, also wo sozusagen der letzte Rest dieses alten geistigen Erkennens noch ist, aber jetzt in klare Begriffe gefasst, aber das Hellsehen ist weg und es öffnet sich ein neuer Blick mit dem Intellekt auf die Natur in Form der Naturwissenschaft. Der Jude Simon, der in der Rückschau da im Mittelalter vorkommt, ist so ein Vorkämpfer schon fast dieser naturwissenschaftlichen Methode. Der sucht Kräuter und erkennt die Heilkräfte drinnen, studiert, also wie die gebaut sind und macht es jetzt nicht mit hellseherischen Kräften, sondern eher schon so wie ein moderner Naturwissenschaftler. Ist da ein bisschen der Zeit voraus und er wird da sehr stark von den Tempelrittern unterstützt, weil die ja gerade ein Auge haben auf praktische Tätigkeit und sie sehen, ah, der Mensch hat da gewisse Fähigkeiten, den unterstützen wir, nur im Dorf so rundherum ist er nicht so gern gesehen. Also Judenverfolgung gab es ja immer, das war das Nummer eins. Und zweitens hat er so eigenartige Kräfte. Die einen sagen, ja, der heilt doch. Die anderen sagen, ja, das ist alles was Böses, das ist böse Zauberei. Und unser Vieh hat er vergiftet. Und da gibt es also große Streitereien unter den Bauern. Also Sie werden sehen, wir haben so ein buntes Bauernvolk auch dabei. Ist gleich am Anfang dieser Rückschau kommen sie und sie verfolgen eigentlich den Juden und beschimpfen ihn und er fühlt sich irgendwie so total im Grunde als Ausgestoßener, der eigentlich nirgendwo dazugehört. Die Bauern im Dorf mögen ihn eigentlich im Großen und Ganzen nicht, obwohl er ihnen eigentlich Gutes tut in Wahrheit. Die Tempelritter nehmen ihn zwar auf, aber mit ihrem Geistesgut kommt er auch nicht so ganz zur Rande. Interessanterweise hat er immer wieder, das schildert er dann im neunten Bild, glaube ich, ist das, dem Großmeister des Templerordens, dass er immer wieder eine Vision auch hat, einer Gestalt, die ihm eigentlich mit einem unheimlich liebevollen Antlitz entgegentritt und ihm die Hand reichen will, eine Christuserscheinung eigentlich in Wahrheit, und die ihn geradezu magisch anzieht und im letzten Moment muss er sie doch zurückstoßen und er entwickelt fast einen Hass dagegen. Also ein innerer Zwiespalt ist da. Also er will hin und kann aber nicht hin und also im Grunde, er hat seinen wissenschaftlichen Verstand, wenn man so will, aber sonst irgendwo gehört er so nirgends richtig dazu. Naja, das wird in der nächsten Inkarnation der Dr. Strader dann, der dort auch noch immer große Schwierigkeiten hat, irgendwo hinzufinden. Und jetzt diese Auseinandersetzung, also um auf das zurückzukommen, Maria mit Ahriman. Sie hat jetzt also ihre Stärke dadurch, sie war also dieser Mönch, in der mittelalterlichen Inkarnation, sie hat dieses scharfe scholastische Denken ausgebildet und sie beweist mit strengster Logik, und das ist die einzige Waffe, mit der man den Ahriman schlagen kann, und der Ahriman ist auf dem Gebiet der Logik, ist er der Weltmeister sozusagen, da sind wir schwach dagegen. Aber sie beweist ihm ganz klar, dass er für solche Wendezeiten, wo eine Epoche in eine andere übergeht, dass dort andere Gesetzmäßigkeiten sind, dass da nämlich etwas Schöpferisches hereinkommt. Nicht bloß etwas, was sich ableiten lässt aus der Vergangenheit. Das ist nämlich das Einzige, was Ahriman nicht kann. Ahriman kann wunderbar konstruieren sozusagen. Alle Gedanken, Kombinationen, die es gibt, die durchschaut er. Und wenn es Milliarden Kombinationen sind. Aber schöpferisch kann er nichts hervorbringen. Dafür ist er völlig blind. Ich meine, darum strebt er ja auch so nach dem Menschen, weil durchs menschliche Ich kommt nämlich das Schöpferische. Und wenn er das so in seinen Griff bekommen könnte, dann würde seine Welt gewaltig bereichert werden, weil er selber kann nichts schöpfen. Er kann konstruieren, das heißt Vorhandenes neu zusammenstellen. Aber das mag vielleicht viele verblüffen, aber es ist in Wahrheit nichts schöpferisch Neues. Und Maria beweist ihm ganz klar, dass dort sein Wunderpunkt ist und dass er dort völlig blind ist und dass folglich seine Aussage nichtig ist. Und dann geht er, wie steht es drinnen, mit unwilliger Gebärde ab. Also da muss Ahriman zurückweichen. Also das heißt, er ist im Grunde mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Und das ist ein Verdienst dieser scholastischen Denkweise. Das heißt, mit der Logik umgehen zu können, ist schon recht wichtig, um den Arimann auch Paroli bieten zu können. Ich sage das insbesondere, weil ich oft auch sage, gerade Anthroposophie oder Geistiges darf man nicht bloß mit dem Intellekt und bloß abstrakt aufnehmen. Man muss es eigentlich erleben können irgendwo und es muss da im Herzen brennen. Wenn es da nicht drinnen ist und eigentlich vorher da drinnen ist, bevor ich es noch ganz verstanden habe. Nicht, dass ich sage, ich habe es logisch da geschaut, jetzt Gefühl, geh mit. Nein, es muss eigentlich als Erlebnis da sein, das ich noch gar nicht richtig fassen kann, das mich durchdringt und mich packt und ich dann langsam versuche, es zu verstehen. Das, sonst ist es nicht Geisteswissenschaft. Dort muss ich hinkommen. Aber wenn kein Erleben da ist, sondern ich nur irgendwas nachplapper, was der Steiner gesagt hat, dann bringt es gar nichts. Sondern es muss das Erleben da sein. Und Steiner spricht an manchen Stellen auch sogar, man muss das Opfer des Intellekts bringen. Wenn man wirklich zu etwas Geistigem kommen will. Also etwa, wenn man zu einer Imagination wie der Capesius kommen will, der heute als Universitätsgelehrter natürlich sehr viel denkt und so weiter, er muss erst seine Spintisierereien einmal zum Schweigen bringen und dann tauchen Imaginationen auf. Vorher kommt gar nichts. Vorher wird Gedankengespinst. Also ich muss das Opfer des Intellekts bringen. Aber ich sage immer dazu, das heißt nicht, dass die also halt besonders nicht besonders gescheit sind, dass das die besten Anthroposophen sind. Das ist nicht notwendigerweise der Fall. Also Dummheit ist nicht die Grundvoraussetzung. Man muss ein Opfer bringen und je mehr man zu opfern hat, umso wertvoller ist das Opfer. Das heißt also, wenn ich auch einen gut entwickelten Intellekt habe, ihn aber dann im entscheidenden Fall beiseite lassen kann, das zusammenbringen, nicht dass ich sage, naja, warte, das ist so und so und so. Also der Doppeldinger kommt, weil dieses und jenes. Und Steiner hat gesagt, auf GA 358 Seite sowieso oben dieses und jenes und auf GA 164 dort das. Nein, das ist nichts. Das ist gar nichts. Das muss ich alles weglassen, muss eigentlich im unmittelbaren Erleben. Erleben heißt nicht Hellsichtigkeit gleich. Aber wirklich mit dem ganzen Menschen herangehen an diese Dinge. Und man kann vieles schon auch erleben. Also im alltäglichen Leben begegnen einem die ganzen Herrschaften, die Widersacher und so weiter immer wieder. Sie sind immer da. Also das dorthin zu kommen. Ja, aber eben umgekehrt, die Waffe gegen Ahriman ist dieser scholastisch geschulte Intellekt. Also damit gelingt es Maria, den Ahriman wirklich absolut in Schach zu halten, während es Thomasius nicht gelingt, mit dem Luzifer fertig zu werden. Das gelingt ihm gar nicht. Seit er so überhaupt so auf sich allein gestellt ist und halt so von Haus aus schon so ein bisschen eine luziferische Natur drinnen hat und lieber es ein bisschen leichter haben will, die Dinge, den kassiert es ein bisschen der Luzifer und das wird sich dann im dritten Drama weiter verstärken. Man wird dann sehen, also, dass zwar durch diesen luziferischen Einfluss Thomasius sehr viele Imaginationen, Eingebungen, Erkenntnisse hat, an denen natürlich auch was Richtiges dahinter ist, aber sein eigener Charakter wird eigentlich immer mehr von Luzifer gelenkt und geleitet und das verdirbt letztlich sein ganzes geistiges Werk, das er herausbringt. Also im dritten Drama wird es so stark sein, da gibt es dann einen Rosenkreuzerorden und die wollen jetzt ganz stark in die Öffentlichkeit gehen, weil Johannes Thomasius hat jetzt die Malerei eigentlich liegen lassen und schreibt jetzt geisteswissenschaftliche Werke und zwar so, dass sie wirklich allgemein für die Öffentlichkeit verständlich sind. Und das findet plötzlich überall Anklang und die Leute strömen dazu und sie sagen, naja, jetzt, da müssen man es eigentlich dranhängen und gehen also forcieren das und der Thomasius kommt aber dann in diesen Rosenkreuzerorden und sagt, Herrschaften, ich bin von euch eigentlich total enttäuscht, ihr seht nicht, dass ich in den Klauen Luzifers bin. Ich selber beginne es zu spüren und ich weiß, es wird noch stärker werden in der Zukunft und ich habe im Moment nicht die Kraft, mit dem fertig zu werden und das wird das ganze Werk verderben. Und es wird schlechte Auswirkungen dadurch haben. Weil man kann also so 3/4 und 7/8 Wahrheiten in der Welt verbreiten, an denen vieles richtig ist. Luzifer sagt ja vieles total Richtiges. Auch wenn Sie schauen in Goethes Faust zum Beispiel, der Mephisto sagt so viel gescheite Sachen, die total stimmen. Und irgendwo hat es halt einen kleinen Pferdefuß dann noch. Und damit dreht sich dann alles ins Gegenteil um. Das ist gerade der Trick. Also das meiste ja stimmt und ein bisschen geht es dann gerade leider schief. Und also das heißt, der Thomas ist im dritten Drama, erkennt er dann zumindest immerhin selber, dass er von Luzifer gefangen ist, aber das heißt noch nicht, dass er so weit ist, damit fertig zu werden. Also er wird noch lange zu kämpfen haben damit. Also ihm gelingt das nicht. Und daher ist dann in der Schlussszene im 13. Bild des zweiten Dramas, das spielt wieder im sogenannten Sonnentempel. Wobei dieser Sonnentempel jetzt weniger ein äußerer Ort ist, sondern der Sonnentempel repräsentiert eigentlich diese Gemeinschaft der geistig strebenden Menschen, die eben versuchen, jetzt das Geistige durch das Ich, also sozusagen durch die Tageskräfte, durch die Bewusstseinskräfte, durch die Sonnenkräfte sozusagen hereinzuholen, nicht mehr durch das Unterirdische. In Goethes Märchen, um auf das wieder zurückzukommen, wird das ja auch geschildert. Da gibt es zuerst einen unterirdischen Tempel, das sind eben noch diese ganz unbewussten geistigen Kräfte, der aber dann zum Schluss aufsteigt zum Sonnentempel, also an die Oberfläche aufsteigt. Und zwar dadurch, dass sich die grüne Schlange, die da dem Märchen vorkommt, opfert. Und das spielt eine große Rolle dabei. Die bildet dann eigentlich die Brücke, die vom Diesseits ins Jenseits, also von der sinnlichen Welt in die geistige Welt hinüberführt. Das heißt, diese grüne Schlange ist auch seine Repräsentantin eher dieser alten Naturgeistigkeit noch, die zum Beispiel das Gold, das die Gelehrten verstreuen, in sich aufnimmt und zum Leuchten bringt, die verwandelt es in ganz was anderes, in nämlich wirkliche Weisheit, aber in Naturweisheit. Aber die opfert sich hin, bildet dann sozusagen die Grundlage, die Basis, auf der man hinüberspazieren kann. Und zwar so, wie es im Märchen steht, dass das dann eine breit befahrene Straße eigentlich wird zum Schluss. Also das ist die Perspektive, die Goethe zeigt. Und also dieser Sonnentempel, der kommt hier auch im ersten Drama schon im letzten Bild vor, er kommt jetzt im zweiten Drama auch im letzten Bild vor und es zeigt sich, dort versammeln sich eigentlich die Menschen, die jetzt schon so weit sind, dass sie ein bisschen aus dem Ich heraus zu streben begonnen haben. Es findet sich dort natürlich der Benediktus, ganz klar ist der große geistige Lehrer aller beteiligten Personen. Es findet sich die Maria dort. Es findet sich nicht der Capesius dort, weil der auch zu stark von den luziferischen Kräften beeinflusst ist noch. Er hat zwar schon gewisse Einsichten, aber er wird zum Beispiel überhaupt nicht fertig mit dieser Tatsache, die er jetzt auch durch die Rückschau erlebt, dass er als Vater da die Familie verlassen hat und dass diese Auseinandersetzung mit dem Sohn gekommen ist und das bewältigt er eigentlich nicht. Eigentlich möchte er da wieder zurückzucken in Wahrheit dann vor dem weiteren geistigen Entwicklungsweg, weil jetzt wird es irgendwie unangenehm. Jetzt irgendwie stehe ich dann nicht mehr gut da und besser wieder Tür zu irgendwie. Lässt sich nur natürlich nicht so leicht. Ich meine, das ist auch eine Illusion zu glauben, wenn man sagt, fangen wir halt einmal ein bisschen an, schnuppern wir halt ein bisschen hinein und man kann ja wieder aufhören. Es ist nicht so einfach. Also wenn man so einmal gewisse Erlebnisse, gewisse Erfahrungen gemacht hat, irgendwo bohrt es. Man kann es eine Zeit lang wieder zudecken, aber also Vorsicht, es hat Nebenwirkungen. Aber jedenfalls, also Capesius ist noch nicht so weit, dass er jetzt wirklich bewusst eintreten kann in diesen Sonnentempel zu diesem Zeitpunkt. Interessanterweise, Strada kommt hinein in den Sonnentempel im 13. Bild. Er hat nämlich zwar nicht durch Hellsichtigkeit oder durch geistiges Erleben, aber durch den klaren Verstand, mit dem er erkannt hat, es muss wiederholte Erdenleben geben. Wenn irgendeine Logik in der ganzen Natur drinnen ist, dann muss das eigentlich der Gipfelpunkt der Entwicklungslehre sein. Das anders geht's gar nicht, sonst ist das eine Halbheit. Das hat ihn so weit gebracht, dass er zumindest schlafend das heißt nicht bewusst, aber doch immerhin in den Sonnentempel eintreten kann. Also er ist zwar noch nicht geistig erwacht, aber immerhin ist sein Denken so weit, dass er gewisse Einsichten hat, die auch aus geistiger Sicht gültig sind. Ich weiß, mit seiner naturwissenschaftlichen Logik eben hingekommen, Reinkarnation muss es geben. Davon ist er überzeugt, mit Recht überzeugt. Also kann auch er eintreten mit der Hilfe der drei Seelenschwestern, die ihn begleiten und die ihn hineinführen. Das heißt, geleitet wird er sozusagen durch diese kosmischen Seelenkräfte, wenn man so will, weil das sind diese drei Seelenschwestern. Es steht in der Personenbeschreibung dann auch immer, es sind die Kräfte, die also vermitteln, dass das menschliche Seelenleben eigentlich mit dem Kosmos, also diese Verbindung herstellen. Das heißt sozusagen, das Seelische, das in der ganzen Welt wirkt, in Verbindung zu bringen mit dem eigenen Seelischen des Menschen. Das ist diese Aufgabe dieser Seelenschwestern eigentlich. Und jeder der Beteiligten kann sie auf andere Art erleben und es sind doch immer dieselben Seelenschwestern. Es sind immer wieder diese Kräfte, die also das kosmisch-seelische verbinden mit dem menschlich-seelischen, aus dem es eigentlich genommen ist, unser menschlich-seelisches. Und also die führen den Strada hinein. Und Maria ist eben drinnen, statt Capesius darf der Luzifer, statt Capesius und Thomasius, der kommt auch nicht rein, weil er auch den Luzifer verfallen ist. Der Luzifer darf jetzt ein bisschen triumphieren und darf sich jetzt ein bisschen auch breit machen in dem Sonnentempel. Aber wie soll ich sagen, der Benediktus sagt ihm, du wirst bald wieder rausfliegen, also lach nicht so viel. Und also kurzzeitig kann sogar er dort hineinkommen. Luzifer, als Vertreter jetzt sozusagen für Capesius einerseits und Thomasius andererseits. Also man sieht, auch diese Kräfte werden aber dann hineingezogen in dieses Heiligtum, wenn man will, in diesen Tempel hinein, der aber im Grunde nichts anderes ist als die Gemeinschaft dieser strebenden Menschen. Und je nachdem, wie jetzt Menschen sich in ihrer geistigen Entwicklung verhalten, bringen sie dadurch zum Beispiel luziferische Kräfte, unter Umständen auch arimanische Kräfte, mit hinein in diesen Tempel, das heißt in diese geistig strebende Gemeinschaft hinein. Und man muss damit fertig werden. Die Gemeinschaft wird im Folge der Dramen fertig werden damit. Aber Sie sehen, es gibt also eine ganze Menge Hürden darauf zu überwinden auf dem ganzen Weg. Naja, das ist so im Groben die Perspektive, die das zweite Drama eröffnet. Eben drittes Drama ist dann dieser Rosenkreuzerbund. Da kommt eines noch sehr deutlich heraus, dass noch mehr betont wird, der Aspekt, ja, aber geistiges Streben hat die Aufgabe, sich in die Welt hineinzustellen. Da ist auch der Strada wieder dabei, der Strada erfindet etwas, wo er die Technik mit dem Geist versöhnen will, irgendwie, wo er so eine Technik in der Form haben will, dass sie nicht das Geistige eigentlich tötet, wie wir es heute sehr stark im Grunde haben, wenn man den ganzen Tag nur hinter dem Computer sitzt, also ist das für einen geistigen Fortschritt, na, zumindest eine große Herausforderung, sagen wir so. Also, aber nur als Widerpart, den man hat, als etwas, das man innerlich überwinden muss. Ich meine, wir müssen es lernen, aber das ist ein Kampf mit Nariman, ein bisschen Luzifer auch, was so flimmert am Bild, aber da müssen wir halt überwinden. Also es ist jedenfalls ein Widerstand, ein starker Widerstand. Und er sucht also etwas zu entwickeln, was darüber hinausführt. Aber Tenor ist jedenfalls, es muss ins praktische Leben hineingebracht werden. Also die Mysterien sind nicht etwas, was so irgendwo elitär am Bergerl oben in einer Kapelle getrieben wird und fern der Menschheit und irgendwelche absonderlichen Leute, irgendwelche absonderlichen Gebete machen, sondern es ist etwas, was letztlich dazu dienen soll, hier wirklich praktisch das Leben auch zu verbessern und die Menschen hier auch weiterzubringen. Und setzt sich dann im vierten Drama auch fort. Also das ist dann der ganz starke Zug. Also es ist etwas, was immer mehr ins Leben hineingestellt werden muss. Auf andere Weise war es das in der alten Zeit auch. Ich meine, man muss denken, die ägyptischen Mysterien oder was haben dann letztlich das Ergebnis war, dass Pharaonen, Priester hervorgekommen sind, die fähig waren, Pyramiden zu bauen, die fähig waren, das Staatsleben zu organisieren, in einer Zeit, wo ein Denken wie unseres noch gar nicht existiert hat, wo es die Einweihung teilweise auch darin bestand, einen gewissen Vorgriff auf unsere Logik herauszubringen, aber halt auf etwas andere Art, aber etwas, was praktisch ins Leben gewirkt hat. Oder wenn Sie denken, was die Druiden und so weiter gemacht haben, das sind alles Dinge, die auch praktisch ins Leben hinein gewirkt haben. Also diese Brücke wirklich zu finden zwischen dem Geistigen und dem Irdischen, weil wir müssen uns eben hier entwickeln. Wir müssen unsere Geistigkeit hier am Boden entwickeln. Und das ist so ein bisschen der Weg, der da angedeutet wird, also sehr deutlich angedeutet wird in den Mysteriendramen drinnen. Und damit komme ich auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich meine, die Mysteriendramen sind letztlich etwas, was man in die Welt hineinstellen können muss. Also wir versuchen es da ja auf einen Ort zu machen, wo ich ein bisschen das Gefühl, zumindest nicht, wenn von draußen einer reinkommt, gleich sage, was ist denn das Komisches? So, wo sie zumindest sagen, aha, eigenartig zwar, aber interessant. Dann ist schon viel erreicht. Und ich habe von einigen Leuten, die kommen sind, die nichts mit Anthroposophie kennen, die halt kommen sind, weil sie mich kennen oder von uns wen kennen und so, aha, naja, ist eigentlich einverstanden, bin nicht damit, aber es ist interessant. Und mehr will man ja eigentlich gar nicht, mehr kann man nicht. Also das so ein bisschen als Überblick, wenn Sie noch Fragen dazu haben, ich meine, es gibt unendlich viel zu erzählen darüber, aber ich glaube, es ist jetzt so einmal ein gewisser Überblick drinnen. Also ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wir haben vorher besprochen, wenn jemand schon die Eintrittskarten heute nehmen will, dass dann morgen nicht so ein Antrag ist, können wir das auch heute machen. Ist aber kein Muss oder kein Ding, sondern, aber ich habe sie da, wenn es jemand schon haben will. Ja, bitte, gerne.
Ich finde das nämlich so bewundernswert, dass Leute sich diese Mühe auf sich nehmen und
gerne,
das so
wirklich gerne.
In einer selbstlosen Art eigentlich an die Menschen heranbringen.
Also selbstlos, ja. Ich meine, wir haben aber selbst einen wahnsinnigen Gewinn davon. Nicht finanziell jetzt, aber geistig. Es ist einfach eine unheimlich spannende Arbeit damit. Und es ist ganz toll, wie sich der Kreis zusammengefunden hat. Es ist nämlich ganz gemischt. Es sind welche dabei, die jahrelang Anthroposophen sind. Es sind welche dazugekommen, die noch nie was von Anthroposophie gehört haben. Die dann nur gesagt haben, da gibt es so ein Mysterium. Was ist denn das? Weil ich muss dazu sagen, ich mache jetzt seit fast, jetzt sind es schon fast 30 Jahre Theaterarbeit, so neben dem Beruf. Ja, also ich bin auch schon ein Fossil. Und wir machen die verschiedensten Sachen. Wir machen Goethes Faust, aber wir machen Komödien, Nestor, alles Mögliche. Und da lerne ich natürlich viele, ich bin mir so eine ausgewogene Mischung Humor und Ernstes und Ding. Also, und da habe ich natürlich auch viele Amateurschauspieler, die sozusagen dort mitspielen und die dann irgendwann mitgekriegt haben, was macht ihr denn mit da ist so ein anderer Geist, was ist denn das? Und manchmal kann ich da auch einmal dabei sein oder so, und einige davon sind dann auch dort hängen geblieben und finden das plötzlich ganz, ganz interessant. Und das ist unheimlich erfrischend, weil sie eigentlich dann gerade durch die Mysteriendramen, die Anthroposophie kennenlernen, eigentlich das war mal, was Steiner gesagt hat, also da steckt das Ganze drinnen und sie lernen es dadurch und es geht wunderbar. Und man muss ja nicht gleich ein Kompendium an Wissen darüber haben von Haus aus, sondern einfach im Erleben eintauchen. Und was ich ganz spannend gefunden habe, wo ich immer sage, das Stück hat sich absolut selber besetzt. Es sind einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute da gewesen, die genau die Rolle gefunden haben, wo ich das Gefühl habe, mit der können sie gut umgehen und in der können sie aufgehen, in der können sie mit Herz wirklich dabei sein. Ich glaube, das hat sich so ganz, ganz toll ergeben, also dass jeder wirklich eine sehr persönliche Beziehung zu der Rolle auch hat. Also ich habe gar nichts entschieden eigentlich bezüglich Besetzung. Nein, im Grunde gar nicht. Wie ich das gemerkt habe, dass das passiert habe, wäre total ausgehabt. Aha, interessant, das ist spannend. Naja, wir sind jetzt so um die 20 Leute ungefähr, es wechselt so immer ein bisschen ungefähr in der Größenordnung. Wir werden jetzt eh noch ein bisschen mehr brauchen, weil beim dritten Drama gibt es noch die 12 Bürger und Bürgerinnen, die eigentlich dann wieder Verkörperungen der 12 Bauern sind, die wir aber teilweise mit Doppelbesetzungen noch machen konnten jetzt oder können im zweiten Drama, aber im dritten geht es nicht mehr, weil die alle einander begegnen. Da wird es dann schwierig. Da mündet man dann in Selbstgesprächen.
Ja, wie offen müssen Sie sich da treffen? Das ist ja irrsinnig müßen, sowas
aufzunehmen. Naja, es ist so, also wir haben für dieses Drama begonnen, voriges Jahr intensiver zu arbeiten vor Weihnachten kurz und dann intensiv nach Weihnachten und bei mir war dann eben zu Steiners Geburtstag, um Steiners Geburtstag im Februar in Kraljewitz. Also das ist so die intensive Phase und jetzt haben wir natürlich wieder aufgefrischt, bevor wir in die Herbstsaison gestartet sind. Ich meine, es ist eine große Arbeit natürlich, den Text zu lernen und weil es ist nicht wenig. Es ist nicht wenig. Also, wir machen es einfach aus geistigem Interesse an der Sache und was es uns gibt. Und es ist unheimlich schön, es ans Publikum weiterzugeben und eigentlich, nein, ich will gar nicht sagen weiterzugeben, mit dem Publikum Gemeinsames zu gestalten. Weil wir merken das immer wieder, jede Aufführung ist anders und das hängt zusammen, wer anders Publikum sitzt, das ist ein anderer Ort, es ist immer eigentlich eine gewisse Kommunikation da und man, irgendwie spürt man das einfach und das ist unheimlich spannend und man merkt, wie lebendig diese Dramen in Wahrheit sind und obwohl ich immer noch der Meinung bin, wir bringen nur erst so ein Futzel davon heraus, es steckt noch so viel mehr an Lebendigkeit und drinnen, aber was glaube ich ganz wichtig ist, dass jeder so mit Herz dabei ist und das wirkt, weil wir sind keine Profis, es gibt sicher handwerkliche Mängel da und dort, das ist keine Frage, aber es ist einfach das Engagement da und es ist der Wille dazu da, es so gut wie möglich eben zu tun und sich mit der Sache wirklich zu verbinden und das ist vielleicht ein Plus dann wieder. Also wenn man es halt jetzt handwerklich perfekt runterspult zum x-ten Mal und das kann man gerade bei solchen Stücken im Grunde nicht. Also wir leben damit. Es macht uns Freude und also ich bin auch total begeistert, dass es so von Herzen aufgenommen wird. Weil eigentlich überall, wo wir hinkommen, wird es wirklich mit offenen Herzen aufgenommen. Ich finde, es ist einfach wichtig, es zu tun. Es so aus einer richtigen inneren Gesinnung heraus zu tun. Wie auch immer. Und halt einen Schritt weiter zu gehen damit. Also das macht uns eigentlich viel Freude und wir sind mit viel Begeisterung dabei einfach. Und
wir sind sehr dankbar
jedenfalls. Ja.
Wir sind
begeistert dafür. Fein, das freut mich. Nein, das soll es im wahrsten Sinne des Wortes sein, im gemeinsamen Erleben. Also das ist unser Anliegen und das ist schön. Danke. Fein. Ja, danke. Bitte.